Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine heiße Luft. Dem Podcast mit Sinn und Tiefe. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Markus Bastek ist in the house. Woo. Herzlich willkommen, yeah. Markus.
Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit hast. Wir sitzen ja hier sehr gemütlich.
Das muss ich auch sagen.
Wir sitzen hier am Plöner See. Mehr wollen wir nicht verraten, sonst, na gut, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind wir nicht mehr da. Das heißt, deine ganzen Fans werden hier wahrscheinlich dann nicht mehr auftauchen. Wir sind ein bisschen Urlaubsstimmung.
Auf jeden Fall.
Ich und, bin komplett runtergefahren. Wir sind in Norddeutschland und wir haben hier ein Astra. Prost erstmal.
Prösterchen.
Ja, und wir haben heute ein ernstes Thema, ein spannendes Thema. Und interessantes Thema trotzdem. Es geht heute um Angst.
Buh.
Unter anderem vielleicht. Und vielleicht erfahren wir auch noch ein bisschen mehr über dich. Das wäre vielleicht erstmal eine der spannendsten Fragen überhaupt am Anfang. Markus Bastek, wenn man ihn googelt. Ich weiß gar nicht, was kommt an erster Stelle?
Boah, das habe ich jetzt länger nicht gemacht, aber da wird wahrscheinlich was über meinen Beruf kommen. Da wird was über mein Podcast kommen, aber da kommt auf jeden Fall was zum Thema Angst, ja.
Der einen sehr geilen Namen hat, wie ich finde. Der heißt Heilige Scheiße. Das ist schon mal Heilige Scheiße, ne?
Ja, das ist der Podcast.
Genau. Ja. Erstmal vorneweg, ne? Schon mal. Und ja, und was erfährt man noch? Ein Buch hast du geschrieben.
Ja.
Zum Thema Angst, genau. Und ja, beruflich findet man auch was über dich. Aber wenn du sagst, so Markus Bastek, wer ist das? Was müsste man wissen über dich?
Boah, das ist immer eine der schwersten Fragen überhaupt. Ne? So, fass mal ganz kurz zusammen. So, ganz kurz, Eckdaten. 42 bin ich. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Die sind 11 und 7 Jahre alt. Und ich bin Pastor von Beruf. Buh, da gehst du der Angst schon los. Und ich lebe am Niederrhein, im Kamp-Lintfort. Das ist, der Niederrhein erstreckt sich so zwischen dem Ruhrgebiet und Holland. Da wohne ich. Mhm. Da bin ich weg, wie man bei uns sagt.
Okay, Pastor, Autor, Familienvater und Angst, das Thema ist etwas, was man mit dir verbindet, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. Wie heißt das Buch nochmal?
Der Angst entkommen
heißt Der Angst entkommen, erschienen im Neufeld Verlag.
So ist es.
Richtig, genau. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln und hoffentlich bestellen. Ja, sehr cool. Markus Bastek, 42 Jahre hast du gesagt. Lass mich mal ein bisschen zurückspulen. Markus Bastek, zurückgespult bis, ich sag mal so, 15, 16, 17. Wer war Markus Bastek damals? Im Teenageralter.
Im Teenageralter. Ich glaube, ich war extrem uncool. Ich war wirklich extrem uncool, ja. Ich habe eher, man hat das früher noch nicht so genannt, aber eher unter Mobbing gelitten in der Schule. Ich war, habe mich angestrengt, möglichst cool rüberzukommen, aber ich glaube, diese Versuche sind schon im Keim gescheitert, weil ich einfach, glaube ich, einfach nicht so diese Coolness mitgebracht habe ins Leben. Und ich hatte auch damals schon mit Angst zu tun. Die war schon vorherrschendes Thema in meinem Leben. Eigentlich seit der Geburt, bis heute ist die Thema, spielt eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, als ich 15, 16, 17 war, hat sie bewusst bei mir gar nicht so eine dolle Rolle gespielt. Aber ich glaube, unterbewusst und versteckt schon ziemlich doll.
Mhm, okay. Also ich würde sagen, persönlich, ich glaube, ich habe auch irgendwie Ängste gehabt. Aber anscheinend hat es bei dir eine andere Qualität nochmal gehabt. Also ich weiß nicht, wovor ich alles Angst hatte. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte Angst vor dem Tod, das weiß ich noch. Also voll krass. Also als Jugendlicher hatte ich mega Angst vor dem Tod. Würde mich heute als Christ bezeichnen, aber war früher auch überhaupt nicht gläubig und so weiter. Und habe mir gedacht so, boah, Tod, das war für mich krass. Also die Angst vor dem Tod. Ich habe mir gedacht so, ach du meine Güte, ja. Also das war so eine Angst. Ich hatte Angst... ja, auch teilweise vor anderen Leuten. Also vor den Jungs in meiner Klasse oder so hatte ich manchmal Angst. Da gab es auch ein bisschen Prügel manchmal und so weiter. Und das war eine Angst. Aber ich glaube, ich war jetzt nicht irgendwie besonders ängstlich. Weiß ich nicht. Also aber bei dir scheint es nochmal eine andere Qualität gehabt zu haben, oder?
Ja, ja, weil es bei mir vor allem in Form von Panikattacken halt aufgetaucht ist.
Damals schon, im jugendlichen Alter?
Ja, schon als Kind schon.
Okay, krass.
Das erste Mal wirklich so, dass es zum Problem wurde mit 5, 6 Jahren. Mhm. So, da hatte ich nachts Panikattacken. Die haben sich entwickelt aus dem so einfachen Gedanken heraus, nicht, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde. Das wäre vermutlich nur eine relativ normale Angst, die man so, mit der man so konfrontiert ist im Laufe seines Lebens. Sondern meine Angst war eher, was, wenn ich niemals existiert hätte. Also wenn es mich einfach nicht geben würde. Also wenn ich niemals erdacht worden wäre, nie gezeugt worden wäre, so, ne, was wäre dann, also dann wäre ich ja nicht einfach tot und es gäbe noch Erinnerungen an mich, sondern es gäbe mich einfach gar nicht, also diese Nicht-Existenz. Und das ist für einen 5-6-Jährigen schon ein krasser Gedanke.
Richtig krass, ja.
Ja. weiß ich auch nicht, wie das, ich habe Ahnung, wie es gekommen ist, so. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Hatte nämlich mit meiner Geburtsgeschichte auch ein bisschen was zu tun.
Okay.
Und ich habe das damals natürlich nicht Panikattacken genannt, weil ich hatte dafür keinen Begriff. Ich hatte dann Angst. Ich bin nachts, hat es mich da geschockt. Da bin ich zu meiner Mama gegangen, die hat mir eine warme Milch gemacht und mich versucht zu beruhigen. Und als ich das Buch irgendwann geschrieben hatte, ist meiner Mutter überhaupt erst aufgegangen, was für ein Riesenproblem das war. Weil für die war das so, der Junge hatte eine Zeit lang halt nachts mal Angst. Kinder kommen schon mal nachts und haben ein Problem. So. Und das passiert hin und wieder mal und dann ist auch wieder gut. Und es hatte sich irgendwann reguliert. Aber das war immer ein Thema, das war manchmal unter der Oberfläche und dann ist es wieder voll aufgetaucht und hat mich komplett erwischt. Und am schlimmsten erwischt hat es mich dann tatsächlich, da war ich so im Alter, wo ich Abi gemacht habe und dann Zivildienst. Für die Jüngeren muss man Zivildienst erklären wahrscheinlich, das ist so.
Gab's mal.
Ja. Man arbeiten muss für wenig Geld, aber das gibt's auch heute noch.
Ja.
Aber so in der Zeit war das dann halt so, ich hatte Ohnmachtsanfälle, eigentlich nur 2 an der Zahl, aber...
In welchem Alter war das denn?
So mit 18 und mit 19, so im Abstand von einem Jahr. Und ich bin dann durchgecheckt worden von Ärzten, körperlich war alles in Ordnung, das passiert schon mal, also es passiert bei heranwachsenden Jugendlichen schon mal, dass man ohnmächtig wird. Mhm. So, das ist nichts, wenn das dann gecheckt wird, ist es eigentlich nichts Dramatisches so. Und aber psychisch hat das extrem viel bei mir angerichtet, weil ich sowieso mit diesem Angstthema unterwegs war und dann hast du einen kompletten Kontrollverlust und verlierst die Kontrolle über alles, auch über dein Bewusstsein. Ne? Mhm. Und das war natürlich ein Horror und das war das Einfallstor der Angst, wie sie mich dann richtig knechten konnte. So, weil du dann Angst hast davor, dass das wieder passiert. Das ist 2-mal passiert, das kann jederzeit wieder passieren, so wer weiß.
Mhm.
Und dann hast du Angst davor, dass du in Situationen kommst, in denen du Angst haben könntest.
Die Angst vor der Angst.
Diese berühmte.
Mhm.
Und du versuchst halt alles zu meiden, was dich in irgendeiner Form daran erinnert, was da passiert ist. In irgendeiner Form daran erinnert, wie das Wetter war damals oder wie irgendwelche anderen Umstände waren. Und alles erinnert dich. Mhm. Und irgendwann, das ist wie so ein Würgegriff. Ne, der wird immer enger und enger und enger und irgendwann gehst du in den schlimmsten Zeiten gar nicht mehr aus dem Haus. Also Menschen mit Angst- und Panikstörungen gehen in der Regel unbehandelt, geht es so aus, dass du dich zu Hause einschließt und keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt hast und dich abriegelst und das ist auch ein toller, fruchtbarer Boden für Zwangsstörungen, dass du also so Zwänge entwickelst, was du alles tun musst, damit die Angst im Zaum bleibt. So,
krass.
Ne? Ja,
ja.
Ich habe mir auch Krankheiten eingebildet dann und sowas. Ne?
Okay.
Also bedeutet, ich habe mir eingebildet, ich hätte jetzt Durchfall, dann hatte ich Durchfall. So, also ne, das, ja, solche Sachen passieren dann auch. Da sieht man, was für eine Macht die Psyche hat, besonders wenn sie angeschlagen ist. Ne?
Okay, aber hat dich das dann gestört? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Dass du sagst so, ja, ich habe Angst und ich will die eigentlich gar nicht haben, oder?
Ja, richtig. Also man muss dazu sagen, dass Angst ja eine völlig positive, gute Funktion hat in unserem Leben.
Also ich würde es gut finden, wenn Leute Angst haben, was weiß ich, auch im Straßenverkehr oder Angst vor Feuer und so weiter. Das sind ja alles Dinge oder ist ja so, also Angst in Form von Respekt zum Beispiel. Ich sage so, okay, ich habe Respekt davor, dass ich eben nicht jetzt von im Kirchturm runterspringe oder so. Das könnte wehtun. Also da ist ja eine Angst begründet und gut und sinnvoll irgendwie, ne? So.
Ja, genau. Also die Angst ist eine Funktion in unserem Leben, die gehört dahin und die brauchen wir auch.
Beschützt uns auch, ja.
Die beschützt uns. Man sagt ja immer, also das berühmte Beispiel, was viele Therapeuten benutzen, ist der Säbelzahntiger. Der ist ja mittlerweile ausgestorben, der kann uns nichts mehr tun, aber das ist so ein natürlicher Fressfeind des Menschen in zu Steinzeitzeiten. Ja. So, ja, so. Und das war halt wirklich ein gefährliches Viech. Und vor dem musst du natürlich Angst haben. Du kannst nicht hingehen und sagen, ach, guck mal, die Katze. So.
Süß.
Sondern ne, du musst davor Angst haben. Und die Angst übernimmt in der Konfrontation mit dem Säbelzahntiger oder einer irgendwie gearteten Gefahr, übernimmt die Angst die Kontrolle und die diskutiert nicht mit dir rum, sondern
die Macht.
Die Macht,
genau. Drei Sachen, glaube ich, ne? Also drei Möglichkeiten, oder? Ist das?
Ja, genau. Flucht. Kampf, Totstellen.
Totstellen, genau.
Ja, das sind immer diese Klassiker, die dann, genau. Das heißt, und die Angst rechnet, die kalkuliert, was ist jetzt die beste Lösung, um aus dieser Situation rauszukommen, und dann zwingt sie dich, das zu tun. So funktioniert Angst, so muss Angst funktionieren, weil du nicht in der Begegnung mit einer krassen Gefahr, also vielen Gefahren, denen wir heute ausgesetzt sind, denen kann man schon auch rational begegnen, weil man ein bisschen Zeit hat. Ja? Aber es gibt Gefahren für unser Leben, da muss in Sekundenbruchteilen entschieden werden über Leben und Tod.
Kannst du erstmal ein Buch lesen oder googeln?
Ja, so. Genau. Und da, sich dahinzustellen, zu belegen, also wenn ich jetzt auf den Baum kletter, mal ist es Pro- oder Contra-Liste aufstellen, dies, das, ne? Sondern da muss einfach, das muss einfach passieren dann. Ja, ne? Ja. Und das ist das Gefährliche an Angst, weil sie macht das gut. Aber das Gefährliche an der Angst ist, sie ist dafür gemacht, Kontrolle zu übernehmen und, und dich zu beherrschen.
Okay.
Und wenn das in dem Moment der Gefahr passiert, ist das richtig und gut. Aber wenn das in Momenten passiert, in denen eigentlich gar keine Gefahr da ist, sondern du sie sehr einbildest, übernimmt die Angst Kontrolle über dich, wo du sie haben solltest. Und das ist das Kernproblem bei Panik- und Angststörung. Dass du also eine diffuse, nicht erklärbare Gefahr hast. Du siehst überall Gefahr, wo rational vielleicht gar keine ist. Oder wo ein gesunder Mensch sagen würde, da muss ich mich jetzt nicht kontrollieren lassen. Die Gefahr ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt, ne? Also du kannst ja jederzeit, jedes Mal, wenn du die Straße überquerst, kannst du sterben. So, es kann immer, du kannst immer irgendwie ein Fahrzeug übersehen haben und das bolzt dich um und du bist tot. So, das kann jedem von uns, kann das jederzeit passieren. Oder wir haben einen schlimmen Herzfehler, von dem wir gar nichts wissen. Bums, tot. So, ne? Das heißt, wir schweben natürlich immer andauernd in Gefahren in unserem Leben. Aber ein gesunder Mensch geht damit um, indem er das einzusortieren weiß. Und wir alle haben ein unterschiedliches Bewusstsein für Gefahr und wie wir damit umgehen. Aber wenn die Gefahr halt so ist, dass wir sie einkalkulieren und sagen, ich möchte ja auch Spaß haben, ich möchte ja auch leben, ich möchte ja so, ne, ich möchte meine Ziele erreichen oder sowas, ja, muss ich halt auch mal durch eine Gefahr gehen, alles gut, ne? Dann ist es, so gehen gesunde Menschen mit Ängsten um. Und wenn du, wenn deine Seele da diese Störung hat, diesen Schaden hat, so, dann wirst du immer die Gefahr völlig hochpushen in deiner Vorstellung. So, und es ist immer riesig und es ist immer ganz, ganz schlimm und alles ist ganz, ganz, ganz schlimm und kann dir immer ins Leder. Und entsprechend übernimmt immer die Angst die Kontrolle und bringt dich dazu, dich so zu verhalten, ja, dass du zum Beispiel fliehst, dass du dich totstellst, ne? Dass du aggressiv wirst vielleicht, wo es gar nicht angemessen ist und so weiter, aber eben gerade nicht das tust, was du eigentlich tun wollen würdest.
Okay.
So, wenn du rational sagen würdest, das will ich mit meinem Leben erreichen oder so.
Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, so, da, das ist eigentlich völlig irrational, aber das, da krieg ich plötzlich, oder hatte ich plötzlich Angst gekriegt?
Ja, ich habe halt, weißt du, diese beiden Ohnmachtsanfälle, die sind halt jeweils im Dezember passiert. Ne? Dezember 2000 und Dezember 2001. So. Da war ich 18 und 19. Und dann habe ich mir eingeredet, ja, das ist beides mal im Dezember passiert, da war ja Advent. Hat vielleicht was mit dem Advent zu tun,
dass krass,
ich
ohnmächtig
geworden bin.
Okay.
Ne? Oder was weiß ich, was habe ich denn da gefrühstückt? Oder habe ich eine Allergie gegen Textilien und ich hätte an den beiden Tagen den gleichen Pulli an? Oder
okay, krass.
Also, das ist ja bescheuert.
Ja.
So, das ist ja komplett an der Realität vorbei.
Ja.
Aber das ist, wenn du eine Angststörung hast, ist das für dich immer eine Option, dass da eine Gefahr drin steckt. So, und dass das womöglich. Und dann kommt das magische Denken dazu, ne?
Magisches Denken, okay, was
ist das? Ja, magisches Denken ist zum Beispiel, wenn ich zu viel über den Tod nachdenke, dann sterbe ich. So, dann mache ich da eine Tür auf und der kommt.
So wie mit dem Durchfall. Hast du
ja, gesagt. Genau. Okay. Genau. So, also sowas zum Beispiel. Ne? Dann, das heißt, du verbietest dir Gedanken über etwas, Und das ist ja auch, dann wirst du ja immer irrationaler im Prinzip, wenn du dir jetzt Gedanken zu einer Sache verbietest, weil du denkst, du beschwörst sie damit hinauf.
Ah, okay,
das ist so magisches Denken, was viele Menschen, die mit unter Angststörungen leiden, da haben wir ständig mit zu tun.
So. Okay, aber du sagtest ja, du hattest ja schon vor 18, 19,
ja.
Ne, bevor du 18 oder 19 warst. War dir das dann irgendwie bewusst oder war das für dich völlig normal, dass du gesagt hast, ja, ich habe halt Angst, andere haben auch Angst? Oder hast du das schon gemerkt, so, nee, bei mir ist es irgendwie anders?
Boah, also bis ich dem Namen geben konnte, ne? Und für mich klar hatte, dass es hier um ein Problem geht in meinem Leben, das war erst dann. Das ist erst dann mit der Zeit gewachsen. Ja. Da wurde der Leidensdruck irgendwann so groß, dass ich gemerkt habe, so will ich nicht leben.
Okay.
Also so will ich nicht weitermachen in meinem Leben. Das kann so war der Plan nicht.
Okay. Ja.
Vorher war das immer, das gehörte irgendwie mit dazu. So, es war in meinem Leben drin und ich, und das zu identifizieren überhaupt als ein Problem, das hat lange gedauert bei mir. Also das war vorher so nicht.
Okay. Und hast du dann erstmal angefangen, ich helfe mir selbst in irgendeiner Form, dass du sagst, okay, ich reflektiere jetzt oder ich lese vielleicht was drüber oder ich guck mal, dass ich selber das irgendwie in den Griff kriege, weil es ist ja vielleicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch erstmal peinlich, ne? Ist mir so hier, ich bin junger Mann und jetzt soll ich hier ängstlich sein und so weiter. Also kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, wie es bei dir war. Hast du versucht, das selber irgendwie hinzubekommen oder hast du gesagt, so, ich muss mir irgendwie Hilfe holen oder wie war das?
Das ist bis heute ist das ein Problem in meinem Leben, dass ich die Dinge immer selber regeln will.
Okay.
Ich will die Probleme selber lösen. Und ich bin auch, glaube ich, ein relativ guter Problemlöser. Ich kriege das auch gut hin. Ne? Ich sage mal, so meine Hauptbegabung ist, ich kann alles ein bisschen. Ich kann nichts richtig geil, aber ich kann alles so ein bisschen.
Okay.
So, ne? Weil ich mir damit selber helfe, möglichst meine Probleme selber zu lösen. So, ne? Und manchmal sagen mir Leute, meine Frau zum Beispiel, sagt dann so, kannst du nicht einfach mal um Hilfe bitten?
So. Ja, okay.
So, du musst jetzt unbedingt die Lampe über Kopf da jetzt selber anschrauben, so mit der Schraube im Mund und mit einem Bein auf der Leiter oder sowas. Lass dir doch, frag doch mal um Hilfe, so. Ne? Das ist sowas, das ist echt eine Baustelle bei mir, ne? Da muss ich noch viel lernen. Da muss ich auch echt nach wie vor, ich habe das schon lange als Problem identifiziert, aber das ist halt was irgendwie zu mir gehört. Und in Sachen Angst habe ich auch es immer mit mir selber klären wollen. Und ich habe damals, wo ich heute sagen würde, da würde ich mich heute anders entscheiden, ich habe halt nie Therapie in Anspruch genommen. Das heißt, meine Panikstörung ist mir nie, damals nicht diagnostiziert worden, weil ich gar nicht zum Arzt gegangen bin. Ich hatte eine Hausärztin, ich glaube im Nachhinein, die war sogar gut, die hat das schon gemerkt, dass ich bei ihr, dass bei so einem junger Mann, der eigentlich nach allen Parametern völlig gesund ist, ständig auf der Matte steht und krankgeschrieben werden will, ne? Und dann hat die auch schon mal nachgefragt, so, wenn die das fünfte Mal einen krank schreiben soll, dann fragt die auch schon mal ein bisschen genauer nach und so und erzähl doch mal und da und so, ne? Und dann ist sie der Sache schon auf die Spur gekommen und hat dann gesagt, da könnte man mal drüber reden, ob du vielleicht ein Problem mit Angst hast und so, ne? Meine Reaktion war, ich habe die Ärztin gewechselt, ne? Ich bin zum anderen Hausarzt gegangen, weil ich das nicht hören wollte, ne?
Okay.
Und das war ein Fehler. Also ich glaube, ich würde heute jedem raten, der besonders akut in Ängsten und Panikattacken steckt, dass man sich Hilfe holt, dass man zum Arzt geht, dass man sich Hilfe holt. Wohl wissend, dass das auch nicht immer der goldene Weg ist und auch nicht immer der richtige Weg ist. So, also weil man kann auch an Menschen man kann auch an Hilfsangebote geraten, die dich dann mit Medikamenten vollstopfen und nur die Symptome bekämpfen und nicht an die Wurzeln gehen. So. Aber gute Therapie geht an die Wurzel. So, und guckt sich an, was so, wie können wir dich denn auf eine Spur, wie bringen wir dich nicht einfach zum Funktionieren, sondern wie bringen wir dein Leben wieder auf eine Spur, ne?
Okay.
Und so ein therapeutisches Angebot hätte ich mal wahrnehmen sollen, ne? Da hätte ich, glaube ich, viele Dinge in meinem Leben schneller gelernt, als es so passiert ist.
Ja.
Und ich hätte wahrscheinlich nicht so hart kämpfen müssen, da rauszukommen. Aber damals habe ich das überhaupt nicht gesehen. Therapie war für mich, ohne dass ich das rational so betrachtet hätte, für mich was emotional so, Therapie ist was für Verrückte.
Okay. So, ja, deswegen, weil es war
ich
so.
Ich will nicht verrückt sein.
War gerade so mein Gedanke, wie gesagt, so, wenn dir so ein schlauer Markus Bastek, der 42 ist, dann über den Weg gelaufen wäre und hätte gesagt, so, du pass mal auf, da gibt es Möglichkeiten. Da kannst du, geh zur Therapie, empfehle ich dir. Hättest du wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt zu sagen, ja, mache ich, oder? Also.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Und was hätte dich denn überzeugen können, dass du sagst so, ja, ich glaube, ich mach's mal. Verstehst du, was ich meine?
Nee, ich verstehe.
Weil du so zu deinem früheren Ich sagen müsstest so, mach das, Markus, mach das, es ist gut. Hm. Ja? Weil ich kann mir vorstellen, dass halt junge Menschen, die gerade in dieser Situation sind, weil es ist ja vielleicht auch gerade für einen jungen Mann irgendwie vielleicht auch irgendwie peinlich, dass er sagt so, ja, weiß ich nicht, also Angst, ich will jetzt nicht als Angsthase gelten oder als jemand, der ein Problem hat. Ne? Mhm. Psychotherapie hört sich nach Arzt an, hört sich nach krank an. Ich will, bin auch nicht krank oder so, ne? Dass man Schwierigkeiten hat, so, nee, also, so, nee, dann mache ich lieber selber. Ne? So. Und das, was würde, hätte dich denn überzeugt, dass du sagst so, ja, okay, ich glaube, ich probiere das mal.
Ich habe diesen Gedanken schon 100.000 Mal gedacht, ehrlich gesagt, in meinem Leben. Weil ich auch gerade jetzt, wo ich mit diesem Thema in die Öffentlichkeit getreten bin, so und laut und deutlich in die Welt gerufen habe, dass ich ein Problem mit der Angst habe, so, ne? sprechen mich natürlich auch Leute an, die gerade in akuten Problemphasen sind. Und die erhoffen sich einen Rat von mir. Mhm. Und ich sage denen auch immer, also ich versuche abzuklopfen, wie akut ist die Geschichte, wie schlimm geht es diesen Menschen. Und wenn es akut und schlimm ist, sage ich, geh zum Arzt. Mhm. In dem Moment hilft nichts anderes. Und wenn der dir ein Medikament gibt, dass du irgendwie oben wieder klarkommst und wieder deine Gedanken wieder in eine Spur finden irgendwie, ne? Mach das so.
Warum?
warum? Weil ich so drunter gelitten hatte, damals. Ich glaube, also ich halte nicht so wahnsinnig viel von Medikamenten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich glaube, dass sie in der, also ich kenne das von Depressionen. Mhm. Da werden Leuten oft Medikamente wie Citalopram oder sowas ähnliches verschrieben. Mhm. Und die Ärzte verschreiben das immer weiter, teilweise ohne genau hinzugucken. Das kannst du dir beim Hausarzt, nachdem einmal eine Diagnose steht, verschreibt der Hausarzt dir das immer weiter. So. Und dann nehmen die Leute einfach immer ein Antidepressivum. Teilweise jahrzehntelang oder sowas. Und das ist scheiße. Mhm. So, das halte ich wirklich für Schwachsinn. Ist genauso wie bei organischen Sachen. Das Ziel muss immer sein, dass der Körper und dass die Seele ohne Hilfsmittel klarkommt.
Irgendwann selber wieder hinkriegt, ja.
So, genau. Und das geht natürlich ab einem bestimmten Krankheitsgrad nicht mehr. Und geht bei bestimmten Krankheitsbildern nicht. Wenn du einmal die Diabetes hast, so, dann kannst du nicht sagen, oh, ich versuche mal ohne Medikamente klarzukommen. Und wenn du eine Schizophrenie hast, dann solltest du nicht versuchen, ohne Medikamente klarzukommen. So. Aber bei sowas wie einer Angststörung und bei einer Depression oder sowas, sollten Medikamente und sollte eine fachärztliche Behandlung dich aus dem akuten Scheiß rauskriegen. Mhm. So. Aber langfristig muss was anderes da sein, okay, was dich trägt.
Ja.
Davon bin ich echt überzeugt, okay, ne? Dass du nicht irgendwie dein Leben lang dich auf eine Medizin verlässt.
Ja.
So, aber in der akuten Phase, wenn wirklich, es ist ja auch wirklich lebensgefährlich. Ja. Wir reden hier über lebensbedrohliche Krankheiten. Ja. Ich will die gar nicht kleinreden, so im Gegensatz zu Schizophrenie oder sowas, sondern das ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Sie kann dich in den Suizid führen. Mhm. Im schlimmsten Fall. Mhm. So. Und allein deshalb ist es wichtig, aus dem Akuten rauszukommen, einen klaren Kopf wieder zu kriegen und zu sagen, ich habe hier ein Problem und jetzt möchte ich langfristig damit umgehen lernen. Mhm. Ne? Und das habe ich damals auch nicht gemacht. Ich war, glaube ich, suizidgefährdet. Akut war ich nie. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, war ich nie. Aber es war so ein verbissener, langer Kampf.
Du hast gelitten. Ja.
So. Und ich glaube, ich hätte viel von diesem Leiden abkürzen können. Aber ich sage auch den Leuten, ich weiß, ich habe mir diese Frage so oft gestellt, was würde ich meinem früheren Ich sagen?
Ah, okay.
Weil ich Leuten keine bescheuerten Ratschläge geben will. Ja. Ne? Ich will zu niemandem hingehen und sagen so, ey, also ich habe ja ein Buch geschrieben, der Angst entkommen. Hier ist mein Rezept. Punkte 1 bis 5, okay, mach das, kommst du raus. Mhm. Das sage ich Menschen natürlich nicht, weil es erstens eine individuelle Geschichte ist. Und zweitens würde ich mir auf die Fresse hauen. Also mein 20-jähriges Ich würde mein 42-jähriges Ich verprügeln, wenn ich dem sagen würde so, hey, du musst nur das und das. Mhm. So. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass dieses, du musst nur dies und das, dass das nicht, gar nicht funktioniert.
Das hätte nicht funktioniert, okay. So. Ja.
Und, aber was ich den Leuten immer sage und was meine tiefe Überzeugung ist, das ist eine erlernte Überzeugung aus meinem Leben und und eine tiefe Überzeugung. Mhm. Es gibt einen Weg raus.
Okay.
Du kannst davon wegkommen. Mhm. Nicht wegkommen im Sinne von nie wieder Probleme damit, aber du kannst einen Umgang finden, dass die Angst dich nicht mehr beherrscht.
Du beherrschst die Angst. Ja. Aber sie ist nicht weg.
Ja.
Genau, okay, verstehe.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das hilft dir ja auch schon Leuten, wenn einer sagen kann, du, ich habe den ganzen Scheiß durchgemacht und ich hätte es früher machen sollen, weil es hat mir wirklich geholfen. Also es ist ja schon mal etwas, weil du bist ja Betroffener und ich glaube, das wirkt schon mal, als wenn irgendein Arzt jetzt kommt, der nicht Betroffener ist und sagt so, ja, mach das mal. Und du dann wirklich sagen kannst, so, du, ich habe das alles durch und ich hätte es früher machen sollen zum Beispiel, ne?
Ja. Ja. Absolut.
Ja, okay. Ja, krass. Und du hast ja, es hat ja noch eine Weile gedauert wahrscheinlich, bis du dann gesagt hast, so, ich gestehe mir das selber ein, ich habe eine Angststörung, bis du gesagt hast, ich beschäftige mich mehr oder ich hole mir Hilfe oder wie auch immer. Was ist denn danach passiert, nach dem 18., 19., 20. Lebensjahr und so weiter? Wie bist du da weiter mit deiner Angst umgegangen?
Also erstmal ist es mal krasser geworden.
Okay.
So, und ich hatte in den schlimmsten Zeiten, habe ich bei 15 Panikattacken am Tag aufgehört zu zählen.
Ach du meine Güte.
So. Und eine Panikattacke läuft halt bei mir so ab, dass es eine körperlich und seelisch total anstrengende, auffressende Geschichte ist. Die dauern bei mir eine Minute oder zwei. Und dann fahre ich schon langsam wieder runter so.
Ja.
Aber das fühlt sich an wie eine Stunde. Innerlich. So,
okay.
Ne?
Was heißt das? Also wie fühlt man sich dann?
Du hast das bei mir treten Panikattacken dann so auf, dass ich immer das Gefühl habe, ich sterbe jetzt. So, und das heißt, mein Puls und Blutdruck gehen massiv nach oben. Wie,
also richtig körperliche Symptome.
Ja, wie auf der Achterbahn, wenn du gerade oben an der Kante bist und das Ding kippt runter in den Abgrund. Mhm. So, ne? Und dieses Gefühl bleibt für Minuten.
Mhm.
So, und es ist halt, du brichst den Schweiß aus, du machst komische Bewegungen, die Gedankenkarussell geht los. Du hast das Gefühl, jetzt gleich wird mir schwarz vor Augen und ich bin weg.
So. Und du kannst es absolut nicht steuern?
In dem Moment nicht.
Ah, krass. Okay.
In dem Moment nicht. Also ich habe heute, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ich habe heute meine Art, damit umzugehen und mein persönliches Rezept sozusagen,
cool.
Wie ich in dieser Situation reagiere, wenn das kommt.
Mhm.
Aber das ist kein Rezept, was ich anderen verschreiben kann, so, sondern das ist erlernt und erkämpfte Strategie, sozusagen.
Okay, ja.
Es hat tatsächlich, wie ich letztendlich einen Umgang gefunden habe mit dem Ganzen, hat was mit meinem Glauben zu tun.
Ach, krass.
So. Ich glaube an Gott und diesen Glauben muss man nicht teilen. Mhm. So, ich bin Christ und auch das muss man nicht teilen.
Mhm.
So. Viele Menschen glauben, dass da etwas ist. Irgendwie, was diffus ist, für mich ist es so, also ich glaube fest daran, dass Gott nicht eine diffuse Macht oder irgendein Wesen ist, sondern persönlich ansprechbar.
Mhm.
Der, Gott ist ein personaler Gott im Sinne von, er ist ein Gegenüber, ein Ansprechpartner.
Genau, ein Gegenüber. Mhm.
So. Und einer, der alle Macht hat und der voller Liebe ist.
Ja.
So, und alle Macht, dann könnte man darüber diskutieren, inwiefern und was das bedeutet und sowas, aber alle Liebe ist kein diskutables Thema für mich. So, Gott hat alle Liebe in seinem Herzen. So. Und der Glaube daran, dass Gott mich liebt und dass deswegen meine Angst irgendwie in der Diskrepanz zu ihm steht, das habe ich irgendwann verstanden. So, auf diesem Weg.
Mhm.
Und habe gesagt, okay, dann. Wenn es diesen Gott gibt und wenn er sich einmischt in mein Leben, wenn das Realität ist, dann wünscht er sich nicht, dass ich hier sitze und vor die Hunde gehe.
Okay.
So. Und ich habe das als kleines Kind schon aufgesaugt. Ja, also ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind freikirchliche Christen. Ich bin heute Freikirchenpastor. Das ist aber nicht so eine Kontinuität, wie das sich das Lebenslauf technisch anhört, sondern das ist halt, die Angst hat mich so krass auch in die Krise gerissen. Zuerst dachte ich, also ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott machtvoll ist und liebevoll ist.
Ja.
Aber ich habe daran den Gedanken gedacht, dass mir das nicht gilt. Ja?
Ah.
Also, dass Gott zwar alles kann und Gott liebt die Menschen und die Welt und den und den und den auch.
Weil du zu unwichtig bist
aber
oder
mich nicht.
Zu klein bist?
Ja,
oder?
Ich hatte den Eindruck, er hat mich vergessen.
Ach so, krass.
Er hat mich links liegen lassen, so. Ne?
Ja,
also so, weil ich unwichtig bin für ihn,
okay.
Unwichtig für seine Welt. So.
Okay.
Und deswegen ist ihn auch nicht juckt, was mit mir ist.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und das habe ich ihm auch vorgeworfen.
Ja.
Ganz aktiv in meinen Gebeten. Also da bin ich auch nicht brav geblieben oder sowas.
Ja, ja.
Ne?
Ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Also ich meine, wenn du ja. so aufgewachsen bist und irgendwie Gott nahegebracht bekommst durch ja. dein Umfeld und Gott liebt alle Menschen und so weiter und du hast dann das Gefühl, ja, ich glaube, mich hat er irgendwie vergessen. Ja. Also kann man schon vorstellen, dass
ja.
wenn ich mir überlege, so ein Vater ist unterwegs mit seinem Sohn und vergisst ihn einfach irgendwo auf dem Bahnhof. Das ist ja irgendwie, das ist ja ein krasses Gefühl.
Das ist
also
schön,
mindestens.
Schönes Bild.
So, und dann denkst ja. du so, also was ist das für ein Vater? Also der lässt mich hier einfach auf dem Bahnhof hocken. Ne?
Ja.
Also von daher kann ich das ja irgendwie auch total nachvollziehen. Und ja, also ich glaube, wahrscheinlich geht es auch nicht wenigen Menschen so, die dann irgendwie von zu Hause vielleicht so etwas wie Glauben mitbekommen haben, in welcher Form auch immer. Sagen sie, ja, also mich hat er irgendwie vergessen. Also kann ich mir total gut vorstellen. Aber irgendwie musst du ja, also in der Zeit, wo es akut war, wenn du da so 18, 19, 20 warst oder so, hat es ja irgendwie noch nicht so richtig funktioniert mit Gott dann wahrscheinlich, dass du sagst, ja. so, das hilft mir jetzt irgendwie.
Ich will mal in dem Bild bleiben, was du mhm. da genutzt hast. Ja. Das ist ja zugleich ein schönes Bild, weil es treffend ist und ein total unschönes Bild, weil es wirklich Horror ist. Ne?
Mhm,
aber ich stand wirklich Jahre meines Lebens dort an dem Bahnsteig und bin von meinem Vater im Himmel sozusagen da stehen gelassen worden. Und um mich herum lauter beängstigende Dinge. Mhm. Ne, Züge, die durchbrettern, komische Gestalten, die um mich herumlaufen.
Mhm.
Wie so ein kleiner Junge, der völlig verloren da an dem Bahnsteig steht. Und ich glaube, ich versuche mal mit dem Bild weiterzuarbeiten. Ich glaube, da waren Menschen auf diesem Bahnsteig, die das gesehen haben und sich auch um mich kümmern wollten. Aber ich wollte eigentlich nur, wenn, dann mein Papa und wenn nicht, dann würde ich auch mit so, ne? Das einzige Ziel konnte sein, dass der mich vielleicht doch nochmal findet oder sowas, ja.
Ja.
Und das, was verändert hat in meinem Leben, war, als ich realisiert habe, dass er schon die ganze Zeit auf dem Weg war, mich wiederzufinden. Ja. Und dass er die ganze Zeit alles dran gesetzt hat, sein Kind wieder auf den Bahnsteig zurückzuerobern und zurückzufinden.
Mhm.
So. Und dass er es nicht war, der mich da hat stehen lassen, sondern dass die Angst es war, die mir erzählt hatte, er hätte mich stehen lassen. So.
Mhm.
Okay, das sprengt das Bild natürlich in gewisser Weise, aber es ist so, und ich glaube, wie Gott mich auf diesem Bahnsteig stehend wieder angesprochen hat, war, dass er sagt, dass er mir eine Vision geschenkt hat im Prinzip, ja. Also er hat mir gesagt, du weißt ganz genau, dass du dieses Leben nicht mehr willst.
Mhm.
So, ich habe eine bessere Idee.
Okay.
Und ich hatte damals angefangen zu studieren, ich habe Bauingenieurwesen studiert und wollte hinterher Umwelttechnik vertiefen und Windkraftanlagen bauen.
Mhm.
Das war mein Berufsziel damals.
Ja.
Und ich glaube, das hätte ich vielleicht auch ganz gut hinbekommen. Ich war in Mathe und Physik immer ganz gut in der Schule und habe das da halt angefangen. Aber die Angst ist mir halt da voll reingegrätscht. Ich hatte ständig im Hörsaal Panikattacken und so und konnte dem gar nicht folgen. Habe die meisten Prüfungen gar nicht erst angetreten zu den
Prüfungsangst auch gehabt, oder?
Ja, naja, im Sinne von, es könnte in der Prüfung eine Panikattacke kommen.
Ah, okay.
Ja?
Mhm.
So. Ich hatte natürlich auch die Frage daran, dass ich sagte, natürlich ist super, Windkraftanlagen zu bauen. Es wäre übrigens im Nachhinein gesehen, wäre ich zur genau richtigen Zeit in diesen Beruf gegangen, nämlich wo Windkraft geboomt
ja,
hat. So,
ja.
Sogar in Deutschland, in diesen Zeiten gab es ja mal. da hätte ich mir die Jobs aussuchen können wahrscheinlich. Aber ich habe trotzdem gesagt, ja, dann baue ich halt Windkraftanlagen, was bringt's? Also ja, das hilft natürlich irgendwie vielleicht der Umwelt, was weiß ich, aber was bringt's? Was macht mein Leben für einen Unterschied? Eine Windkraftanlage kann auch ein anderer bauen. So, also was ist, irgendwie habe ich da zutiefst den Sinn vermisst.
Mhm.
Und da spielte sich auch da kam die Angst doch mit dazu. Und ich dachte, wieso, ich kriege ja mein Leben überhaupt nicht auf die Kette, und dann baue ich Windkraftanlagen oder was?
Ja.
So, ist das jetzt das, was ich von meinem Leben zu erwarten habe, oder wie? Und das war so wie, als ob Gott zu mir sprechen würde und sagen würde, nee, siehste, war auch nicht meine Idee. Also das ist auch nix. So.
Okay.
Also für dich nicht. Und dann hat er mir tatsächlich durch sowas ganz Banales, durch eine Zeitschrift, die auf dem Klo meiner Eltern lag.
Okay.
Ja, da lag eine Zeitschrift und da war so ein kleiner Werbetext drin von einer Bibelschule, wo drin stand, wir haben hier einen 10-monatigen Jahreskurs, in dem man sich orientiert, in dem man guckt, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen und sowas. Mhm. Ne? Und das hat mich so angefixt, und zwar gar nicht, weil ich das interessant gefunden hätte, dass ich, das war 600 Kilometer von zu Hause entfernt. Das war mit einer Angststörung, mit 10 anderen Gleichaltrigen da, die mir völlig fremd sind, in einem Haus zu wohnen und da irgendwie eine Bibelschule zu machen. Bibelschule waren für mich, das waren so Heilige, das waren so Überfliegerheilige oder sowas, die zu sowas hingehen, ja, so die besonders fromm. Und ich war ja überhaupt nicht, also was, ich, mein Glaube war ja nur noch eine Ruine, so, also was soll ich auf der Bibelschule, so, das war weit entfernt von mir. Aber es hat mich so angefixt und mich nicht mehr losgelassen. Und das war echt krass. Ich bin dann gegangen und habe mein Studium abgebrochen, was sowieso brach lag, und hatte diese neue Perspektive. Und das hat ganz viel verändert.
Okay.
Das hat die Angst ziemlich weit zurückgedrängt. Sie hat lange nicht entmachtet, aber sehr weit zurückgedrängt, weil ich plötzlich, ich hatte eine Perspektive für mein Leben. Ich habe gesagt, ey, ich mach mal was, ich mach was ganz anders.
Aber was war da anders? Ich meine, jetzt Windkraftanlagen ist ja auch eine coole Perspektive gewesen.
Ja, aber für mich irgendwie sinnlos.
Okay.
Also ich will niemandem, der Windkraftanlagen baut, sagen, das ist sinnlos, was du da tust. Aber für mich wäre es leer gewesen.
Aha, okay. Also das war eher so ein Gefühl auch, irgendwie, dass du gesagt hast, so.
Ja. Ja, ist bis heute so, dass ich mir bei ganz vielen Berufen immer denke, oh, das ist auch ein interessanter Beruf und das ist spannend und toll, dass Leute das machen. Aber ich würde da die ganze Zeit sitzen und mich fragen, was mache ich hier eigentlich?
Okay.
So, also das ist irgendwie, keiner, weiß ich nicht. Ich, ja, jedenfalls bin ich, habe ich das gemacht, bin diesen Schritt gegangen, habe mich da bei dieser komischen Bibelschule angemeldet, blindlings, weil ich den Eindruck hatte, da steckt so ein Ruf, so eine Art Berufung drin. So, ich werde irgendwie auch aus meinem, mein Leidensdruck war so hoch geworden, dass ich würde auch mir im Nachhinein sagen, ich war an einem Punkt angekommen, wo ich wusste, alles ist besser, als weiter so zu machen.
Okay.
So, weil das wird mich nur noch tiefer ins Tal, immer tiefer ins Tal schieben. So,
okay, krass.
Das wollte ich nicht mehr. Dann habe ich das gemacht.
Und der erste Eindruck, als du dorthin kamst, war das ungefähr so das, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war es irgendwie anders?
Nee, das war ganz anders. Das war ganz anders. Also das waren, erstmal war es eine sehr entspannte Bibelschule.
Okay.
So, also Bibelschulen gibt es viele und manche sind wirklich streng und da paukst du das, die Bibel und so, ne?
Sprachen lernen muss man auch.
Ja, 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 gut, das ist dann im Theologiestudium eher, aber das ist so, diese Bibelschule war sehr speziell, weil es waren interessante, spannende Leute von überall in Deutschland, die da zusammenkamen. Wir haben wie in einer großen WG gewohnt. Wir hatten da ein Haus für uns. Wir sind von der Mensa mit Essen versorgt worden. Wir sind, wir haben da auf Einzel- und Doppelzimmern gelebt und hatten eine wahnsinnig gute Gemeinschaft miteinander. So.
Aber ich meine, das waren ja erstmal alles fremde Leute.
Das waren erstmal alles fremde.
Das, also musst du erstmal Angst gekriegt haben, oder?
Ja, ja. Zwischen dieser Entscheidung, da hinzugehen und da tatsächlich hinzugehen, lag ein Jahr.
Okay.
Und in dem Jahr ist auch nochmal viel passiert bei mir. Und ich habe viele Strategien gelernt, mit der Angst umzugehen. Und ich war, als dieser Bibelschulkurs anfing, schon, also die, meine Mitschüler von damals, zu vielen davon habe ich heute auch noch Kontakt. Und du kennst auch ein paar davon. Und die sagen unisono, dass sie mir das damals nicht angemerkt haben.
Echt? Okay.
Ja, ja. Da war die Angststörung schon so weit zurückgedrängt, dass es mich nicht mehr gebremst hat, dass es mich nicht mehr so runtergezogen hat und dass ich relativ frei schon wieder auf Menschen zugehen konnte und so.
Okay.
Ich war eher auf jeden Fall ein sehr extrovertiertes Großmaul in der Zeit, glaube ich.
Ja, okay, das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, aber
das ist auch heute noch so.
Aber ist es dann mehr Verdrängung oder ist es dann schon Strategie gewesen?
Das war schon Strategie. Also ich hatte in der Zwischenzeit gelernt, sehr eindrücklich gelernt, dass das Einzige, was mir hilft, mit Angst und Panik umzugehen, dass ich mit voller Wucht auf den roten Knopf drücke. Also, dass ich voll reingehe in die Angst.
Das heißt?
Ja, ich war halt immer, ich bin nur auf Vermeidung gegangen, eine Panikattacke kam und dann habe ich alles stehen liegen gelassen und habe ruhig geatmet und irgendwelche Zwangshandlungen vollführt, die mich haben hoffen lassen, dass es irgendwie besser wird. Mhm. Und dann so die Angst, die Panik, die ist dann voll da und dann langsam ebbt sie ab und dann versucht man die irgendwie wegzuatmen und keine Ahnung was. Und man entwickelt da so fälschliche Strategien, so, also die einen eigentlich noch mehr einengen.
Okay.
Ein Beispiel dafür war, dass ich immer diese Fisherman's Friends Bonbons da gelutscht habe.
Okay.
Und wenn die Panik kam, habe ich eine eingeworfen und habe gedacht, das hilft mir. Und
Ich habe
irgendwann so viel von den Dingern gefressen.
Ist auch nicht gesund, glaube ich. Ne?
Ja, war total lustig, weil irgendwann sah mich ein Freund irgendwie meinen 10. Fisherman einschmeißen an so einem Abend und der sagte dann irgendwie so, ey, wusstest du, dass die bei übermäßigem Verzehr abführend wirken? Und ich so, ist doch Quatsch. Guck auf die Verpackung und dann stand genau dieser Satz da. Und zack, habe ich mir Durchfall eingebildet. Ne?
Ja, toll.
Ja, das. Also es helfen, diese Strategien helfen nicht.
Okay.
So ein Bonbon lutschen oder irgendwie sowas, das kann dich in dem Moment erden und dir ein bisschen helfen, aber es geht nicht an die Wurzel. Es ist Symptombekämpfung. Ne? Aber du musst bei sowas an die Wurzel gehen und du gehst an die Wurzel eher, indem du voll in die Angst reingehst. Also die Panik kommt und sagt, du stirbst jetzt. Und dann sage ich, okay,
sterbe ich jetzt. Ach, das ist ja krass.
So,
müsste es eigentlich noch schlimmer machen, oder nicht?
Interessanterweise nicht.
Okay.
So, und das ist ein Geheimnis, was, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in so einen Erklärbär-Modus komme, wo ich jetzt Leuten, die eine Angststörung haben, sage, so kommst du da raus.
Okay.
Weil es ist individueller.
Also bei dir war es jedenfalls so.
Bei mir war es so, also ich vergleiche das immer mit einem Pokerspiel. Texas Hold'em Poker, haben wir viel gespielt im Studium. Ich liebe das zu spielen. Pokern bedeutet nicht, dass der mit dem besseren Blatt gewinnt, sondern der gewinnt, der die anderen am stärksten glauben macht, er hätte ein gutes Blatt.
Ja.
Das ist ja die Strategie beim Poker.
Das
heißt, es gibt viele Leute, die spielen Poker so auf Amateurbasis, so die warten, bis ein gutes Blatt kommt und dann gehen die voll rein. So, dann gehen sie all in oder sowas, weil sie haben endlich ein gutes Blatt. Aber die sind ja total durchschaubar. Da steigen die anderen aus und dann haben sie trotzdem nichts Dolles gewonnen. So, ne? Du musst ja, das Blöffen ist ja das, dass dass der andere denkt, scheiße, der tut jetzt gerade 1000 Coins rein.
Ah, okay.
Der hat bestimmt viel. Oder dabei hast du Schrott auf der Hand. Und das Ziel beim Poker ist nicht, dass am Ende alle die Karten auf den Tisch legen, sondern das Ziel ist, dass die Karten nicht auf den Tisch gelegt werden, aber die anderen Leute denken, der hatte sowas Gutes, dass sie aussteigen und du kriegst alles. Und ich habe quasi mit der Angst Poker gespielt.
Immer. Ah, okay.
Und die Angst hat mich immer glauben lassen, sie hat ein verdammt gutes Blatt, weil sie kann mich umbringen.
Ah, okay.
So, du stirbst jetzt. So. Und irgendwann habe ich ihr das nicht mehr geglaubt. Das war dieser Lerneffekt. Ich habe ihr nicht mehr geglaubt, dass sie mich umbringen kann.
Aha.
Und bin all in gegangen. Bring mich doch um.
Ja.
Und habe gesagt, ich will sehen. Zeig.
Krass.
Zeig, was du kannst.
Ja.
Zeig, was du hast. Und dann war sie gezwungen, die Karte auf den Tisch zu legen und es war halt nichts.
Ah, okay.
Und da habe ich gelernt, die Angst hat überhaupt keine Macht.
Ah, okay, krass.
Sie hat die Macht der Lüge. Also sie kann dir einreden, dass sie, was sie dir alles antun kann oder was jetzt alles passieren könnte oder sowas.
Ja.
Das kann sie. Und da ist sie auch richtig gut drin. Aber sie kann am Ende nichts tun. Die Angst kann dich nicht um. Die Panik kann dich nicht umbringen. Und das ist meine Strategie. Wenn eine Panikattacke kommt, sage ich, okay, alles klar. Bring mich da um. Komm her. Bring mich jetzt hier um. Und das führt in der Regel dazu, manchmal muss ich schon noch ein bisschen wegatmen auch oder so. Es passiert mir heutzutage wirklich relativ selten, aber wenn es kommt, dann ist es nicht so, hoppladihopp, schnipp die weg, Panik ist kein Problem mehr. Manchmal muss ich schon ein bisschen auch kämpfen, aber ich kämpfe nicht mehr gegen die Angst, sondern ich versuche mich zu beruhigen und sage der Angst, komm und bring mich um. Ramm mir doch dein Messer in den Rücken. Ach, hast gar kein Messer, ja, doof. So. Und da bin ich auch wirklich schnippisch mit der Angst, da bin ich auch wirklich ich behandle die Angst nicht mehr als mein Freund, sondern das ist mein Feind. So, und entsprechend gehe ich auch mit dir um.
Okay, und dann wird sie eigentlich kleiner, im Gegensatz zu früher, wo sie dann eigentlich immer größer wurde durch deine früheren Strategien, wo sie einfach immer größer gemacht
hat,
als sie eigentlich ist. Ne? Und umgekehrt, so mit dieser Strategie machst du sie im Prinzip kleiner, nackt und unbrauchbar.
Ja, genau. Okay. Genau. Es gibt sogar so Übungen, es gibt eine christliche, geistliche Übung, die heißt Memento Mori. Bedeutet, Also Memento Mori ist Latein und steht für bedenke den Tod. So, das heißt, denk dran, dass du sterblich bist.
Okay, so. Was ja stimmt.
Ja, richtig. Ja. Wir sind alle sterblich. Wir werden alle einmal in so einer Holzkiste oder Urne im Boden versenkt. So, das ist so. Da kommt keiner drumherum. Das heißt, eines Tages kommt eh der Tag, an dem ich sterbe. Mhm. Kann auch morgen schon sein, kann auch heute schon sein. Kann aber auch sein, dass ich noch 50 Jahre hier rumlaufe. Mhm. Aber das ist die wahrhafte Bedrohung, die immer da ist.
Die echt ist, ja, genau.
Die echt ist, genau. Und Memento Mori geht in diese Bedrohung konfrontativ rein. Und zum Beispiel, indem du abends, wenn du im Bett liegst, dir vorstellst, was wäre, wenn ich in dieser Nacht sterben würde. Also Krass. Ich schlafe jetzt ein, mein Herz hört um 3 Uhr nachts aufzuschlagen, okay. Ich wache nie wieder auf. Und dann dieses Szenario mal für sich zu durchdenken und zu sagen, okay, aber wenn ich jetzt tatsächlich heute gehen würde, diese Nacht sterben würde, mit welchen Menschen hätte ich denn noch Rechnungen offen so? Wissen die Menschen, die ich liebe, dass ich sie liebe? Mhm. Bin ich so von ihnen gegangen, dass sie mich in Erinnerung haben, wie ich in Erinnerung bleiben möchte? Was sind meinen Kindern? Was würden meine Kinder über ihren Vater denken, jetzt gerade, wenn ich jetzt sterben würde? So, ne? Das sind brutale, das sind martialische Gedanken, das ist hart, aber das ist die Realität unseres Lebens, das kann jederzeit passieren. Und diese ganzen Fragen schieben wir immer weit von uns weg.
Das stimmt.
Und denken, wir haben noch einen Tag und wir haben auch noch ein Jahr und wir haben auch noch mehr und so, aber vielleicht haben wir das nicht. Und diese Gedanken führen mich, die hätten früher immer Panikattacken ausgelöst. Mhm. Die sind auch heute noch imstande, Panikattacken auszulösen, aber wie gesagt, roter Knopf, bam. So, okay. Ne? Ja, dann okay. So, dann komm her. Das führt tatsächlich dazu, dass du am nächsten Tag quasi überrascht bist, aufzuwachen und sagst, hey, ich lebe ja noch so. Ich hätte auch sterben können, die sagt, aber ich lebe. Ich lebe an diesem Morgen. Was kann ich heute an diesem Tag tun, dass ich heute Abend diese Fragen besser beantworten kann?
Krass, ja.
So, und plötzlich hat das Leben mehr Ziele, mehr Tiefe, mehr
Dankbarkeit.
Mehr Dankbarkeit, auf jeden Fall. So. Und das ist doch lohnenswert, das ist doch total schön. Ne? Und das ist was tatsächlich, wo ich manchmal denke, boah, meine Angst muss ich furchtbar ärgern, auf welche Ideen sie mich am Ende gebracht hatte. oder das ist ja nicht meine Idee, Memento Mori ist ja schon Jahrhunderte alt, aber auf was für Pfade sie mich gebracht hat und wie sehr sie mich auch mit meinem Glauben und mit meinem Gott versöhnt hat. Ja? Weil ich wieder daran glauben kann und stärker als je zuvor daran glauben kann, dass Gott mich liebt und mich nicht am Bahnsteig vergessen hat.
Ja. Krass, so. Gänsehaut,
und,
ja.
Ja, und das ist was total Schönes für mich, was mich und meinen Dienst als Pastor und mein ganzes Leben eigentlich jetzt ausmacht und begleitet.
Mhm. Ja, also das ist ja, also finde ich total krass, weil ich selbst, sage ich mal, habe zum Glück oder vielleicht auch nicht zum Glück oder so, sage ich mal, diese Ängste nicht gehabt in Form von Panikattacken oder so. Angst schon, glaube ich, im Leben, das hat wohl jeder irgendwo. Irgendwelche Ängste und vielleicht ist es auch irgendwie eine Form zu lernen, ehrlicher zu sich selbst zu sein, was ja, sag ich mal, grundsätzlich vielleicht ganz cool ist, ne, wenn man irgendwo mal so das Gefühl hat, ich muss mich nicht verstellen, weil das ist so etwas, wo ich auch persönlich immer denke, so vielleicht verstellt man sich doch sehr schnell und vielleicht mit zunehmendem Alter sagt man so, war gar nicht nötig, sich zu verstellen, irgendwie Leuten was vorzuspielen, sich selbst was vorzuspielen. Und persönlich muss ich sagen, bin ich eigentlich auch sehr dankbar, irgendwann zu dieser Erkenntnis zu kommen, naja, du musst dich eigentlich gar nicht verstellen, ist ja eigentlich ganz cool, wie du bist. Und dann vielleicht sogar mit so einer krassen Angststörung sagen zu können, ja, meine Güte, ich bin nicht verkehrt, ich kann so sein, wie ich bin, ich kann ehrlich dazu sein. Also es ist ja auf der einen Seite, es ist ja äußerst mutig auch zu sagen, es ist ja doch ein Stigma, was man dann mit sich rumträgt und sagt, so, Angststörung, ne? So, man sagt, da muss man erstmal zustehen, ne? Dass man sagt, so, ich stehe da offen dazu, aber auf der anderen Seite ja wahrscheinlich dann doch wieder etwas, wo du sagst, so, es hat mir irgendwie geholfen, ehrlicher zu mir selbst zu sein, oder?
Absolut. Es ist auch dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe und Lesungen halte und offen rede, das auch schon vor dem Buch habe ich zum Beispiel in Predigten und in allen möglichen Kontexten ganz offen darüber geredet, über meine Schatten auch in meiner Seele und so, ne? Und Ich mache immer die Erfahrung, also das wird immer begleitet mit der Sorge, dass man sich sehr verletzbar macht, dass Leute das ausnutzen können. Ja. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die mich nicht mehr für ganz voll nehmen oder sowas, oder die für die das ein Ausweis von einer generellen Schwäche oder sowas ist. Ja, das, aber die sind so eine krass verschwindende Minderheit im Vergleich zu denen, die davon profitieren, wenn wir offen über unsere Schattenseiten reden. Und das, da musst du nicht eine Angststörung haben, aber du hast was anderes, was dich immer belastet hat. Und wenn wir darüber reden, dann muss es nicht morgen eine Lösung geben für alles. Mhm. Aber indem wir darüber reden, machen wir anderen Mut, auch zu reden. Und wenn wir langsam unsere Masken abnehmen und in der Lage sind, uns gegenseitig zu sagen, da habe ich einen Schatten in meiner Seele und da geht's mir nicht gut und da bin ich begrenzt. Wie viel besser können wir auch die Marotten und die Seltsamkeiten anderer Menschen verstehen und einordnen? Ich bin ja nun Pastor und ich beerdige Menschen. Und das ist übrigens eine Arbeit, die mir, vor der ich echt Schiss hatte erst im Studium. Krass, dachte ich mal so, ja, wenn ich Pastor bin, dann muss ich ja auch beerdigen, um Himmels Willen. Aber das ist mit das Schönste.
Okay.
Weil du erstmal, weil meine Arbeit so richtig sinnhaft ist, wenn ich Menschen in Sterbeprozessen und Trauerprozessen begleiten kann. Da wird das, was ein Pastor macht, auch wirklich greifbar und klar, dass das gut ist und Sinn ergibt und Menschen hilft.
Ja.
Wirklich hilft. Ne?
Und weil sich die gleichen Gedanken machen wie du, wo du sagst, so, ja, jeden Abend mache ich mir die Gedanken, was ist, wenn es morgen nicht mehr ist. Genau.
Ja, genau. Und man guckt sich so ein Leben von so einem Menschen an. Also ich rede da mit Angehörigen, sofern es die gibt, und die erzählen mir alles, was sie wissen, so über den Lebenslauf und über die Eigenschaften dieses Verstorbenen. Viele von den Leuten habe ich noch persönlich kennengelernt, aber viele von denen habe ich auch erst als alte Menschen kennengelernt. Mhm. Keine Ahnung, was haben die in den 50er Jahren gemacht und so. Und das ist oft überraschend, was mir die Familien erzählen, wer diese Menschen waren und was sie erlebt haben und was ihre Persönlichkeit ausgemacht hat, ne? Und es ist immer wieder so, dass ich das dann in so einer Traueransprache für die Beerdigung verarbeite, was die Leute mir erzählen. Und es kommen, ich selber kenne den Effekt, aber es kommen auch ganz viele zu mir, die dann sagen, boah, hätte ich das und das gewusst über diesen Menschen, dann hätte ich ja viel besser verstehen können, warum der so komisch ist in dieser und jener Hinsicht oder sowas. Ne? Ein Beispiel war, dass ich eine Frau beerdigt hatte mit weit über 90, die hat weit über 90 Jahre gelebt und die war damals als die ist zur Welt gekommen und hatte das Stigma ihr ganzes Leben, einer der Oberen der Stadt, irgendwie sowas, was heute ein Bürgermeister, ein stellvertretender Bürgermeister wäre oder sowas, war seiner Frau fremdgegangen mit einer Angestellten und diese Angestellte war ihre Mutter und sie war also immer so ein uneheliches Kind, was halt am Anfang des letzten Jahrhunderts ein richtig krasses Stigma war, wo du richtig für ausgegrenzt wurdest und dann auch noch verleugnet vom eigenen Vater. Und so, ne? Und die Mutter war sozial völlig abgehängt und sie dann auch mit. Und sie hat dieses Stigma ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen, hat Kinder geliebt über alles, aber hat nie selber welche bekommen, hat auch nie eine, ist nie eine Partnerschaft eingegangen, weil die auch mit Männern gar nicht konnte dann und sowas. Etc. pp., ne? So, und alle kannten sie nur als verschrobene alte Frau, die so ein bisschen seltsam war, die aber Kinder mochte.
Okay, krass.
Und wenn man diese, aber niemand wusste von dieser, weil das war ihr hochpeinlich. Das war ihr total peinlich. Deswegen hat die mit niemandem darüber geredet.
Krass.
Nur engste Freunde wussten das. Und die haben mir das dann, die hatte deswegen auch keine Angehörigen mehr in dem hohen Alter. Und dann haben mir enge Freunde das in diesem Kondolenzgespräch erzählt und sagten, aber erzähl das nicht in der Trauerfeier.
Okay.
Und habe ich gesagt, natürlich, ey Leute, wir müssen das erzählen, das gehört zu ihrem Leben dazu.
Ja.
Das ist der Schatten, der immer über ihrem Leben lag.
Okay.
Hätte sie mal zu Lebzeiten drüber gesprochen, wäre viel besser eingeschätzt worden von Menschen.
Krass.
Das heißt, die Leute haben wirklich das bedauert, dass sie das zu ihren Lebzeiten nicht wussten. Und jetzt guck in dein Leben und überleg dir, was müssten die Menschen um mich herum über mich wissen, um viel besser einordnen zu können, wer ich bin und wo ich auch meine Grenzen habe und wo ich nicht mit kann und wo ich unstabil bin und wo ich auch keinen Spaß vertrage oder wo ich gekränkt bin schnell oder irgendwie sowas. Ne? Wenn die Menschen, zumindest die Vertrauenswürdigen um mich herum, wenn die das wissen, dann können die damit ja umgehen.
Genau.
Und dann kommen wir zwischenmenschlich auf eine ganz andere Ebene,
ja.
als wenn wir immer unsere Schattenseiten verheimlichen.
Okay. Ja. Ja, also finde ich total krass. Und das hat ja jeder wahrscheinlich in irgendeiner Form, so eine Schattenseite, was auch immer es ist, ja, ne? Wo man sagt, so, also einfach mal so tief in sich gehen, mal überlegen, so, ja, was möchte ich eigentlich, was möglichst keiner über mich wissen soll?
Ja.
Vielleicht tatsächlich mal drüber nachdenken, ja, was wäre denn dann? Ja. Ne? Was wäre denn dann, wenn das Menschen wüssten, zumindest die, die einem wertvoll sind, die Menschen, das Umfeld, wo man sagt, ja, was wäre denn dann? Was wäre denn dann anders? Ne? So. Und vielleicht ja so eine neue Ehrlichkeit irgendwo, neues, ich kann anders in den Spiegel gucken, ich kann ehrlich zu mir selbst sein. Und am Ende kann ich mir vorstellen, dass das auch viel mehr Druck wegnimmt von Menschen. Ja. Dass man sagt, ja, ich empfinde einfach nicht mehr so viel Druck. Ne?
Ja. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, also auch wenn das jetzt hart klingt, ne, aber wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich für wenn sie deine Schattenseiten kennen, dich fallen lassen oder dir den Rücken fallen oder sowas, dann willst du mit diesen Menschen unterwegs sein? Also, wenn du es sagst und sie begegnen dir arschlochmäßig, mhm, und das sind Arschlöcher, ja, mhm, dann hast du ja ausgesiebt.
Ja.
So, auch wenn das, ich weiß, dass es schmerzhaft sein kann, besonders wenn es Familie betrifft. Mhm. So, deswegen sage ich das jetzt so leicht vor mich hin, aber es ist natürlich schwierig. Aber es gibt dem Leben viel mehr Qualität, wenn du weißt, wem du vertrauen kannst und wem nicht.
Mhm. Ja.
So, und das trägt dazu bei, wenn wir offen reden über das, was uns schwächt und was uns kaputt macht, das trägt dazu bei, wirklich, dass wir da aussieben einfach.
Ja.
Ja, und das finde ich eigentlich total cool. Also.
Ja, und das ist ja total mutig. Und ich glaube, Mut hat auch nichts damit zu tun, dass man keine Angst hat, sondern genau das Gegenteil. Ne? Das war so, genau. Mutig sind ja die Menschen, die sagen, ja, trotz meiner Angst, du hast es ja so schön beschrieben, trotz meiner Angst, ich habe sie irgendwie im Griff oder so ähnlich hast du es beschrieben. Ne? So, dass so, die ist halt, ne, wo ich sage so, ja, die ist immer noch da, ne? Die ist nicht weg. Aber ich habe sie irgendwie im Griff oder ich kann zumindest damit umgehen und insofern hat sie nicht mehr so viel Macht über, ja, mich, ne? Genau. So. Und das sind ja, ist mit anderen Dingen halt auch so, man sagt so, okay, wenn ich sie, das ist ja auch der Gegensatz zu, ich ignoriere Dinge einfach weg, red Dinge einfach schön oder tu einfach so, als wenn es nicht da wäre, macht es am Ende wahrscheinlich einfach noch schlimmer, ne? So.
Ja, ja, ganz genau.
Ja, cool. Jetzt hast du gesagt so, okay, ich habe nach Sinn gesucht, deswegen hast du dann auch den Beruf gewechselt und hast gesagt so, ja, Sinn war mir irgendwie schon wichtig und Sinn hat auch mir geholfen, zum Beispiel meine Ängste auch irgendwie zu besiegen. Was würdest du denn sagen, was ist denn das, dieser Sinn? Wo du sagst so, das gibt meinem Leben irgendwie mehr Sinn?
Also für mich persönlich und individuell ist es so, dass ich mich heute sehr, sehr darin zu Hause fühle, Menschen in eine angstfreie Beziehung zu Gott zu führen. Weil es ist immer so ein missionarisches Christenmotto, Menschen in eine Beziehung zu Gott zu führen. Mhm. Und den meisten Christen ist es egal, ob das eine angstvolle Beziehung ist. Okay. Mir ist es nicht egal. Ich will, dass Menschen keine Angst vor Gott haben.
Krass.
Weil es gibt niemanden, vor dem wir so wenig Angst haben sollten, wenn auch Respekt. Ja, mhm. Die Unterscheidung hat das ja vorhin schon mal aufgemacht. Aber Angst vor Gott ist unbegründet.
Okay.
Respekt ja, Angst okay. Nein. Und ich möchte das, und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen ihre Angst vor Gott verlieren, weil viele Menschen, gerade die christlich geprägten, sind leider mit der Drohung vor Strafe aufgewachsen.
Ja.
Und der Sorge, dass Gott sie vielleicht auch nicht genug lieb hat, so wie das bei mir war.
Ja.
Der Angst, dass die Fehler, die ich gemacht habe und die Dinge, die schlecht sind in meinem Leben, mir irgendwann zum Verhängnis werden.
Mhm.
Und dass der wahre, gerechte, reine Gott mich so nicht lassen kann und mich bestrafen muss. Und dann wird da gespielt mit Himmel und Hölle und mit Gericht und mit all diesen Dingen. Und ich möchte gerne ganz viel von mir und meine Persönlichkeit und meine Arbeit dafür einsetzen, dass Menschen diese Angst vor Gott verlieren.
Mhm.
Und dass Menschen in eine entspannte Beziehung zu Gott eintreten können. Weil ich glaube, dass es ihn gibt und ich glaube, dass er dieses Angebot jedem Menschen macht.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob der Atheismus oder das Christentum mehr davon versaut hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, Ansatz, dass ja. Das Christentum mehr davon versaut hat, okay. Ja, weil sie einen Gott dargestellt hat, wie er nicht ist. Nämlich ein Wüterich, der will, dass wir auf Spur laufen und uns ansonsten eine wischt. So.
Mhm.
Und das ist Gott nicht. Ich habe ihn ganz anders erlebt. So. Die Angst war so, aber Gott war ganz, ganz anders als die Angst. Und das versuche ich zu vermitteln. Deswegen machen wir diesen Podcast.
Mhm.
Ich streue ein bisschen Werbung ein hier.
Genau, raus damit.
Unser Podcast Heilige Scheiße mit meinem Freund und Kollegen Albert Esau. Das ist auch ein Ziel dieses Podcasts. Wir kümmern uns um die schlimmen Bibelstellen. Es gibt ja in der Bibel haufenweise...
Komm mal einen raus.
Ja, also zum Beispiel, dass Gott Vergewaltigungen in Kriegen befiehlt. Solche Stellen kann man finden. Krass. Im Alten Testament. Ja. Oder dass Gott befiehlt, dass ganze Städte ausgerottet werden. Krass. Bitte mit Frauen, ja, und Kindern. Und so. Also es, sowas zum Beispiel. Aber es gibt auch ulkige, verrückte Bibelstellen. Also so Bibelstellen, die die meisten Christen, weil sie bemüht sind, irgendwie ein positives Gottesbild zu vermitteln oder irgendwie den Glauben gut dastehen zu lassen, sagen wir es mal lieber so, machen die einen Bogen drum.
Ja.
Und wir gehen genau in diese Stellen rein und gucken sie uns an und sagen, was wir sehen, ist scheiße, aber was daran ist heilig. So, deswegen dieser Podcast-Titel so, ne? Und das Heilige finden und zu sagen, was hat das für eine Bedeutung? So. Und manche Bedeutungen erschließen sich einfach mit der Zeit, dass du denkst, ja, stimmt, eigentlich, man kann diese Texte auch anders lesen. Man muss sie nicht umschreiben, würde ich niemals tun, aber man kann sie anders lesen.
Ja, okay.
Und die, nämlich je nachdem, mit welcher Brille man das liest. Wenn man mit der Brille des zornigen Gottes, der immer draufhaut, liest, dann kannst du aus der Bibel schreckliche Sachen rauslesen. Wenn du mit der Brille liest des liebenden Gottes, der das Gute für uns will, wie ich ihn erlebt habe in meinem Leben, dann findest du ganz viel Ermutigendes, Starkes in der Bibel. Und da kümmern wir uns in diesem Podcast zum Beispiel drum. Das ist ein Teil dieses Auftrags, den ich für mich empfinde und dieser Berufung, die ich für mich empfinde, zu sagen, ey, lasst uns relaxen und ein entspanntes Verhältnis zu Gott finden. Entspannt nicht im Sinne von, das wird mir dann gerne vorgeworfen, so im Sinne von Larifari, kommst du heute, ich kommst du morgen oder sowas, Beliebigkeit oder sowas. Nein, nein, nein. Sondern, dass wir bei Gott jemanden finden, der uns so sehr liebt, dass er und uns geschaffen hat mit unseren Schwächen und mit unseren Stärken und das faszinierend und schön findet, wie wir sind. So, wie krass ist das denn bitte? Also wenn das die Wahrheit ist, sollte das die Wahrheit sein, dass Gott jede und jeden von uns so geschaffen hat, dass er sich an unserer Schönheit erfreut und auch an unseren Grenzen. So, ey, was haben wir dann zu verlieren? Wie schön ist dann das Leben?
Krass. Ja, also großartig. Finde ich einen super coolen Schlusssatz, würde ich sagen. Also ich habe schon eine ganze Weile, es macht unheimlich Spaß, dir zuzuhören. Eine ganze Menge gelernt. Heute habe ich auch gelernt über die Angst und schöne Gedanken. Und ich finde es vor allem spannend, dass das Gedanken sind, die halt nicht Menschen nur betreffen, die jetzt mit diesem Thema Angststörung zu tun haben, sondern es grundsätzlich Gedanken sind, wo ich sage, so sollte man sich selber echt mal stellen, egal in welcher Situation man ist. Wir haben gelernt, jeder hat vielleicht irgendwo so einen Schatten, wahrscheinlich größer ausgeprägt, kleiner ausgeprägt, so einen Schatten, wo man sagt, so bin ich nicht stolz drauf oder ist mir peinlich oder was auch immer. Wir haben gelernt, so es ist einfach befreiend, so eine Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben. Eine Sache, die ich auch sehr spannend fand, dass du sagst, okay, Gott ist nicht so irgendwie so eine Macht, sondern es ist so ein Gegenüber, ein persönlicher Gott. Ich sage, das ist auch eine spannende Idee, da mal drüber nachzudenken, ne? Und auch so dieses, finde ich cool, zu sagen, zum Sinn macht es zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte gern Menschen zeigen, wie Gott wirklich ist, nämlich eben nicht dieser strafende Gott und dieser Zeigefinger-Gott und dies darfst du nicht, das darfst du nicht und so weiter, strafende Gott. Und mal darüber nachzudenken, ja, haben wir vielleicht durch unsere Prägung, Eltern, wen auch immer, vielleicht irgendwie ein komisches Gottesbild, ne? Auch wenn wir atheistisch aufgewachsen sind, haben wir ja auch wahrscheinlich ein Gottesbild, nämlich, ne, also irgendein Gottesbild werden wir haben, wenn wir über Gott nachdenken. Und das lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, mal darüber nachzudenken. Dein Buch, sag nochmal, der Titel?
Der Angst entkommen.
Der Angst entkommen. Schaut bitte unbedingt mal nach bei den gängigen Portalen, wo man Bücher kaufen kann, Läden und wahrscheinlich auch auf deiner Internetseite. Gibt es auch eine?
Ja, markusbastek.de. Aber Markus mit C schreiben.
Markus mit C, markusbastek.de. Ich weiß, dass der Server jetzt gleich zusammenbrechen wird, weil alle Leute jetzt drauf gehen.
Ja, unbedingt.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben, ja, ich habe mein kleines Astra-Urtyp fast alle.
Ja, ich auch.
Doch, kann man sehr empfehlen. Schleichwerbung, ist aber auch nicht der Sponsor dieser heutigen Podcast-Folge.
Könntest du eine Werbepartnerschaft vielleicht machen? Dann
ja, also Astra, wenn ihr zuhört, wir brauchen noch einen Sponsor für diesen Podcast. Wäre ganz cool. Ja, vielen, vielen Dank, Markus Bastek.
Vielen Dank, Tobias.
Dankeschön. Und das war der Podcast Keine heiße Luft. Zum Thema Sinn, Sinnhaftigkeit, der Podcast mit Tiefe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Rezension oder wie auch immer man das nennt hier da, Daumen hoch, wie auch immer. Und bleibt uns gewogen und schaltet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt, keine heiße Luft. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Euer Tobias Ein. Yeah.